Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medienlos, der Podcast. Heute mit der Sendung vor der WM. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sendung vor der Fußball-WM. In 2,5 Wochen geht sie los in Katar und egal, sie ist noch gar nicht da und hat viele Diskussionen aufgeworfen.
Ja.
Freust du dich?
Ich freue mich auf jeden Fall auch, also einerseits auf Diskussionen, aber trotzdem ist es halt so, dass ich Fußball begeistert bin.
Mhm.
Ja? Also das bleibt nicht aus und die ist ja immer die große Frage jetzt, wirst du die Fußball-WM gucken?
Jetzt muss ich dir mal dazu sagen, du weißt ja, dass ich nicht so der große Fußballfan bin. Also sie ist mir einerlei. Sie könnte morgen abgesagt werden und für mich würde keine Träne, da, weißt du, mir ist das, ich werde sie mir auch nicht ansehen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Es ist mir so einerlei, weißt du?
Welche Fußball-WMs hast du denn geguckt oder wo hast du denn was wahrgenommen?
Also ich habe, wie weit soll ich denn zurückgehen? Also meine erste, die ich wahrgenommen habe,
1974.
Da war ich 2 Jahre und habe wild gefeiert.
Ja.
Und nicht mal da, ich glaube, meine Familie war noch nie
so. Schwarz-rot-golden im Windel am Tisch getanzt.
Ja, da war richtig was los, kann ich dir sagen. Aber nein, nicht mal da gibt es irgendwelche Erinnerungen und so weiter. Also meine Familie war noch nie sonderlich Fußball geneigt. Also dementsprechend gibt es nicht mal das. Also ich glaube, ich kann mich sehr bewusst an 82 erinnern. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Dann natürlich, und da hat sich schon gezeigt, dass ich da meine Fußballbegeisterung schon sehr in Grenzen gehalten hat. 1990 natürlich.
Italien.
Wo man Weltmeister wurde. Und da waren auch so ganz begeisterte Leute, die gesagt haben, ja, die sind Weltmeister. Und ich dachte, ich nicht. Also es war mir egal, weißt du? Also ich habe dieses Fußballgehen nie in mir gehabt und deswegen kann ich da auch so leichtfertig drüber reden und deswegen werden sich da auch heute zwei Charaktere treffen. Du magst Fußball, mir ist ja egal. Ich mag ihn auch, ich kann nicht sagen, ich verachte ihn auch nicht oder so, aber es löst keine Begeisterung in mir aus. Es gibt Sachen, die ich deutlich interessanter finde. Aber die WM hat ja auch andere Effekte als diese Fußballbegeisterung, muss man jetzt mal sagen. Gerade diese WM in Katar hat ja ein paar andere Effekte hervorgebracht. Aber kurz, weil du mich fragtest, also 90 war natürlich ein Ding, dann haben wir beide, wenn du dich noch erinnerst, das Bierhoff-Tor 96, die EM,
ja,
zusammen gesehen. Also keine WM, sondern EM, das haben wir zusammen bei dir gesehen. Und dann, ja, natürlich habe ich mich, da bin ich auch nicht aus Holz, natürlich habe ich mich 2014 gefreut.
Ja.
Natürlich
fand
ich das toll. Und
2006? So,
ja. Ja, 2006, die WM, die habe ich mir als, die war mir auch als WM, da gehöre ich immer nicht zur Gruppe, weißt du, ich setze mich da hin und dann gucken alle in ihren Gärten da, machen da privates Public Viewing und sind alle ganz begeistert und sehen sich Japan gegen die Elfenbeinküste an und ich denke, mir ist das so scheißegal. Also, es löst nichts aus. Ich gucke es, ich sehe es, ich versuche es dann technisch zu sehen. Also ich gucke mir dann das Spielsystem an und ich versuche dann so ein bisschen zu hören. Also ich sehe es dann technisch.
So sehe ich es aber auch bei vielen Sachen.
Ja, da gucke ich mir dann an und dann ist gut und da kann ich so ein bisschen dann mitmachen, aber es packt mich nicht.
Mhm. Also WM ist schon oder auch eine Europameisterschaft, da sind auch wirklich Spiele dabei, die ich mir angucke, wo ich sonst nicht vor den Fernseher gehen würde, wenn da, genau, so wie du sagst, Kamerun gegen die gegen Gibraltar oder sonst wie. Gut, die haben sich jetzt auch nicht, Gibraltar hat sich jetzt auch nicht qualifiziert. Aber, also, wie gesagt, da sind Spielbegegnungen dabei, würde ich mir sonst nicht angucken.
Und deshalb habe ich aber auch so eine Feindschaft nicht, auch diese typische Deutschland-Holland-Feindschaft oder so. Die ist mir völlig sinnlos und egal.
Feindschaften habe ich auch, obwohl ich Fußball begeistert bin, überhaupt nicht. Also, ich werde ab und zu dann auch angefeindet, weil mein Lieblingsverein ist der FC Bayern München. Genau, ja, meist geliebt und meist gehasst in Deutschland, ne? Also ja, muss man halt so sagen. Und was ich halt immer komisch finde, dass die Leute...
Mir hätte es komisch vorkommen sollen, als du jedes Mal, wenn wir den Podcast aufnehmen, vorher mit lautem FC Bayern Stern des Südens Songs hier einmarschierst. Es war ein Zeichen.
Ja, nein. Aber Was ich halt komisch finde, ist, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass, wenn ich jetzt sage, ich bin Bayern-Fan, dann kommt gleich so ein Buh und oder dass man gegen die Bayern ist. Ich kann von mir aus nicht behaupten, dass ich gegen irgendeinen anderen Bundesliga-Verein bin. Also auch gegen Dortmund, sonst was, das ist ja der größte Konkurrent quasi so in den letzten Jahren von den Bayern gewesen. Ich bin nicht gegen Dortmund, absolut nicht. Und wenn die im
Neuer
DFB.
Konkurrent ist jetzt Union Berlin, oder?
Ja.
Erstaunliche Leistung im
Also,
Übrigen.
ja, also spielen begeisternden Fußball. Also, ja. Aber wie gesagt, ich bin absolut nicht gegen irgendeine Mannschaft. Und wenn irgendwelche deutschen Vereine im europäischen Fußball sind, bin ich ganz selbstverständlich für jede deutsche Mannschaft da. Also.
Das geht mir aber auch so, dass wenn europäische Wettbewerbe sind, dann ist man entweder für den Underdog oder für den Verein aus dem eigenen Land. Das ist aber so ein ohne Fußballbegeisterung. Das ist einfach nur, ich finde es schön, wenn es dann klappt. Und ja, ich muss halt ehrlich gesagt bestätigen, es gibt natürlich Vereine, da hat man eine gewisse Sympathie hin. Da ist aber dieser Nimbus, so dieses Drumherum, was sie aufgebaut haben. Und man muss ja gesehen, geschichtlich betrachtet, war ja eigentlich das ist schon weit her, ich glaube 70er Jahre oder so. Bayern war ja nicht immer dieser tragende Verein. Das waren ja, 1860 war ja mal viel größer als Bayern. Und dann haben natürlich, die wurden aber auch merkwürdig geführt. Und nicht zuletzt durch Uli Hoeneß hat dieser Verein diesen Nimbus und diesen Status. Deswegen kann man in der Person Uli Hoeneß sicher streitbar sein. Aber sein Lebenswerk ist unumstritten.
Ja, auf jeden
Also
Fall.
egal, wie man zu ihm steht, egal, wie man ihn sehen kann, aber für den FC Bayern wird und ist er eine Ikone. Kann gar nicht anders sein, weil er diesen Verein geformt hat nach seinen Wissen. Und ich weiß, jetzt werden viele Gift und Galle spucken und sagen, ja, er saß ja auch im Knast wegen, ja, er ist aber auch bestraft worden. Also von daher, da gab ein Gerichtsverfahren, gab eine Strafe, die ist durch, die Sache ist gegessen. Also da muss man dann auch so weit sein, wenn es für alle anderen gilt, geht es für ihn auch. Und dass er sein Lebenswerk nicht gerne aus der Hand gibt und natürlich bei den Mitgliederversammlungen und bei Pressesachen seine lautstarken Äußerungen nicht lassen kann, ist seiner Leidenschaft geschuldet. Würde ich mal sagen. Also ich bin da, auch wenn ich da nicht drinstecke. Aber
Aber wie gesagt, also insofern bin ich da nicht gegen eine Mannschaft und ich gucke mir dann halt auch bei der WM gerne auch andere ja, mögliche spätere Gegner dann an. Also erstmal natürlich, wenn Deutschland in einer Gruppe spielt, dann gucke ich mir auch das Gruppenspiel gerne an, weil ich ja weiß, als nächstes spielen wir gegen die. Also gucke ich mir durchaus auch dieses Spiel dann an, um bewerten zu können, oh, müssen wir da ein bisschen aufpassen oder sind die gut, sind die schlecht? Also ich analysiere das halt auch wirklich für mich.
Witzigerweise könnte ich jedes Spiel sehen, weil ich Magenta TV habe und ausnahmslos. Weiß auch gar nicht, welche Spiele nicht zu sehen sind im Free TV. Bin da gar nicht drin jetzt, weil es mich halt nicht so interessiert. Mach mal kurz mal den Bogen zur WM, damit wir mit dem Thema überhaupt mal einsteigen. Also die WM ist in Katar. Und das Interessante an Katar ist, wenn man so ein paar Daten haben will: Katar hat 2,7 Millionen Einwohner. 300.000 davon sind Kataris. Und der Rest sind so, wie sagt man, Wanderarbeiter. Also man ist so, also im Prinzip dieses Land besteht eigentlich zu 90% aus Gastarbeitern und zu 10% aus Einwohnern.
Also nur mal zum Vergleich, Berlin hat deutlich mehr als 3 Millionen, aber wandert auf die 4 Millionen Einwohner.
Genau, also wir haben, Berlin hat mehr Einwohner als dieses Land, was jetzt die WM ausstattet und musste natürlich diverse Stadien bauen, die wahrscheinlich nach dieser WM verrotten werden. Die überhaupt keinen interessieren, weil dieses Land hat kaum Fußball. Ich weiß, wir hatten es vorhin kurz in der Vorbesprechung. Ich glaube, Mario Basler und Effenberg sind mir ein Begriff, die mal da unten, aber die haben auch in Dubai gespielt, doch nicht in Katar, ne?
Oh, da fragst du mich jetzt.
Also jedenfalls gibt
Ja,
es, ist das so ein Landstrich, wo der alternde Fußballer oder Trainer sich gerne mal seine letzten Millionen einsammelt, so einen Rentenvertrag macht und da nochmal hingeht, um nochmal das Konto ein bisschen aufzufüllen. Jetzt muss man
Viele
dazu sagen,
Trainer denn noch als Entwicklungshilfe erstmal dahin gegangen sind, ne?
genau. Und letztendlich, die Kritik darum ist ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen aufreihen. Die Kritik war ja am Anfang schon der Stadionbau. Es soll viele Tote gegeben haben im Bau, weil die Arbeitssicherheit dort nicht unbedingt deutschen Standards entspricht. Manche reden von 15.000. Infantino sagt drei. Also der meint wirklich drei, nicht 3.000. Der sagt, drei Arbeiter sind da ums Leben gekommen. Der möchte natürlich seine WM da auch nicht gefährdet sehen.
Aber ist das nicht traurig? Also irgendwo, also entweder, also einer von beiden muss ja komplett daneben liegen oder beide liegen daneben. Die Wahrheit liegt dazwischen oder noch weiter außerhalb. Aber also ich kann mir doch nicht vorstellen, dass so ein Infantino das,
dass der das glaubt.
So ein bisschen an der Wahrheit muss er doch, dann muss man doch versuchen, dran zu bleiben dann, oder?
Naja, also für den, also ich sage mal so, für die FIFA ist diese WM natürlich das größte Geschäft. Und das ist auch ein Schutz dieses riesig, also der stellt sich auch immer hin, der sagt ja auch nicht, nein, es gab nur drei Tote, es gab, nein, wir stellen den Fußball in den Vordergrund, ist immer der erste Satz, danach kommt, wir wollen Freude verbreiten, Freude am Fußball verbreiten, also der spielt auch immer wieder dieselbe Kassette ab, um sich da möglichst nicht angreifbar zu machen. Man muss natürlich sehen, wir müssen kurz mal diese Wanderarbeiter oder diese Gastarbeiter mal beleuchten. Also es gibt in Saudi-Arabien oder in Katar das sogenannte Kafala-System. Man kann dort nur arbeitstätig werden, wenn jemand für einen bürgt. Das heißt also, man braucht einen Bürgen, einen Einwohner, der sagt, okay, der ist bei mir hier gelistet, für den bürge ich. In dem Moment muss man an denjenigen bezahlen für diese Bürgschaft, das ist üblich. Der Mindestlohn in Katar liegt irgendwo bei 3 Euro, bei einem der reichsten Länder der Welt, wo die Leute nicht arbeiten müssen. Katar hat ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die müssen alle nicht arbeiten.
Ja, ja.
Die zahlen aber den Gastarbeitern 3 Euro die Stunde.
Wobei man auch sagen muss, die 3 Euro, deswegen kommen die ja trotzdem, sind immer noch mehr, als sie in ihrem eigenen Land meistens verdienen würden. Ne?
Ja, aber das ist zynisch. Wenn man in einem der reichsten Länder dieser Welt so eine Werte fährt, aber egal. Und dann gibt es noch die Arbeitssicherheit, dann dies und das. Und was auch üblich ist im Kafala-System, solange derjenige möchte, also den meisten Gastarbeitern wird der Pass abgenommen.
Ja,
die können nicht mal abreisen, wenn sie wollen. Also was ist das für ein, das wie Nordkorea. Das ist ja, und hinzu kommt, das habe ich extra rausgesucht, damit ich nicht falsch liege, die dortigen Gastarbeiter müssen 2 Apps installieren, zwanghaft. Deswegen haben die auch alle Handys.
Sind das die Gastarbeiter oder auch die zukünftigen WM-Besucher, habe ich, glaube ich,
gelesen. Auch, ne? Auch. Jeder, der sich dort aufhält, muss eine Corona-App installieren und eine Tracking-App.
Ja.
Eine spezielle, die vom Staat vorgegeben ist. Die muss vorhanden sein. Und das ist auch schon sehr fragwürdig. Aber es sind deren Gesetze. Man hat die Wahl.
Es sind deren Gesetze. Also die Sachen gehen nicht mit unseren Gesetzen so konform. Man muss nicht alles immer gut finden und nicht alles akzeptieren. Aber ein Stück weit muss ich halt auch andere Gesetze teilweise hinnehmen, auch wenn sie mir nicht gefallen. Also ich hatte vorhin im Gespräch, hatte ich ja das Beispiel genannt, wenn wir mal irgendwo im Urlaub sind und irgendeine Moschee betreten wollen, das heißt da, wir müssen die Schuhe ausziehen, dann ziehe ich da die Schuhe aus, auch wenn ich hier in eine Kirche reingehe und die Schuhe anlasse bei uns zu Hause. Ne? Also das muss ich halt auch akzeptieren, dass es eine andere Kultur ist. Also dass meiner Meinung nach auch viel verbesserungswürdig ist und nicht unseren Grundprinzipien entspricht, steht außer Frage. Ne? Also, dass da noch viel verbessert werden muss.
Da sind wir sicherlich einig. Ich würde jetzt mal ein paar kleine Teilthemen aufreihen und wir fangen einfach mal mit dem ersten Teilthema an. Olli Dietrich würde sagen, Sport.
Genau.
Kommen wir zum Sport. Kommen wir zum sportlichen Teil. Und damit meine ich gar nicht das Drumherum. Also wir wissen, in Katar wird es warm. Das heißt also, es gibt durchaus Tage, da haben die da 50 Grad knapp. Und wir haben ja extra das in eine Jahreszeit verlegt, wo es da ein bisschen kühler ist. Kühl heißt aber immer noch Mitte der 30 Grad bei denen. Das heißt zwangsläufig, da werden Stadien klimatisiert werden müssen.
Ja.
Zu Zeiten, wo wir hier Strom sparen. Wie kriegt man sowas übereinander? Wie kann man sagen, okay, wir machen eine WM in einem Land, aber wir müssen die Stadien klimatisieren. Also es ist ja ein super Ort, das ist ja wie Wintersportort. Also mich würde nicht wundern, wenn die nächsten Winterolympiaden kriegen. Der Kani dann Schnee an.
Es gibt auch in Dubai, glaube ich, eine Skihalle, ne?
Ja, ja, eine ganzjährige Skihalle, die ständig da gekühlt werden muss, die mit einem gigantischen Aufwand, ich glaube.
Christa Kindshöfer-Güttleinen oder so, ehemalige deutsche
ja. Skiläuferin. Und die hat so viel Stromverbrauch, diese Halle, ich glaube, da haben sie mal gesagt, wie eine Stadt um die 350.000 Menschen. Also diese Halle verbraucht am Tag so viel wie im Monat eine Stadt mit 350.000 Menschen, also wie Solingen oder Münster. Das ist schon fragwürdig, also bei aller Freundschaft.
Ja, das sind halt Dimensionen, die bei uns nicht so einhergehen. Aber ich meine, wir machen uns ja inzwischen auch über Sachen Gedanken, wo wir früher auch einfach, weil wir es ja hatten, sozusagen, einfach die Sachen ausgegeben haben. Oder ob wir nur Weihnachtsbeleuchtung anhaben oder ob wir sie ausschalten. Egal, ob wir LED-Beleuchtung haben oder nicht. Oder also wir überlegen uns jetzt jede kleine Lampe irgendwo, ob sie an ist oder nicht. Ja?
Wir sitzen auch jetzt gerade im Dunkeln, damit das sehen die Leute natürlich im Podcast nicht. Also wir fühlen das Mikro und sitzen im Dunkeln.
Achso, deswegen bist du eben gerade gegen das Mikro gestoßen, ne?
Deswegen bin ich gegen das Mikro gestoßen, ja, damit die Leute mal merken, wir machen ernst mit der Sache. Ich schreibe meine Notizen mit fluoreszierenden Stiften auf Papier, damit ich sie im Dunkeln lesen kann. Also wir machen hier, was Energiesparen betrifft, ernst, liebe Freunde. Aber wieder zurück zum Sport. Also wir haben festgestellt, okay, das muss gekühlt werden, klimatisiert werden. Ob das der Umwelt hilft, sei mal hingestellt. Aber zum Sportlichen, weißt du an wie vielen WMs, also an wie vielen Weltmeisterschaften das Team Katar teilgenommen hat?
Ja, ziemlich genau.
Und zwar?
Gar nicht.
Null. Null. Also in diesem Staat findet Fußball eigentlich so gut wie gar nicht statt. Ja. Ein paar Scheiß leisten sich ein paar Mannschaften und spielen da so eine Art Liga aus. Ich glaube, das ist so wie in der ehemaligen DDR mit dem Eishockey, die haben zwei Mannschaften oder so. Also da ist auch keine Liga vorhanden. Sport interessiert die auch, also Fußball interessiert die als Sport auch nicht so richtig. Ich glaube, weit vor kommen noch Kamelrennen und Falkenrennen.
Ja, Falknerei, ja.
Das ist alles noch weit vorne.
Ja. Ne? Ja, aber das sind halt auch kulturelle Unterschiede. Aber der Fußball schreibt sich ja auch auf die Fahne, dass man den Fußball auch in andere Länder bringen will. Ich meine, wir wollen überall sagen, wir sind offen und wollen halt auch... ansonsten heißt es doch wieder nur die Klüngelei, wenn die Fußball-Weltmeisterschaft immer nur in Deutschland, Brasilien, Argentinien, Frankreich, Spanien stattfindet und nicht mal in irgendwelchen anderen Ländern.
Also den missionarischen Gedanken würde ich ja durchaus stehen lassen.
Also
der ist ja von mir aus noch okay. Es ist natürlich aber eine Frage, für wen macht man diese WM und man bringt den Leuten ja sozusagen keine Sportart näher, wenn sie sich gar nicht dafür interessieren. Also man versucht Besucher da reinzukriegen, ne? Und das macht man über die Besucher, was eine der Tatsachen ist, warum man überhaupt, also ich meine, die Kosten dürften die doch nicht interessieren. Ich meine, Brasilien ist nachher mit Minus rausgegangen aus der ganzen, also meistens diese Großveranstaltungen bedeuten für die meisten großes Minus. Das ist das einzig Positive, was ich da sehe, ist, dass es die geldlich nicht tangiert.
Ja.
Also die werden da geltlich kein Minus draus machen, weil davon haben die echt mal genug.
Aber sagen wir mal so, wo sie natürlich gegenüber anderen Fußball-Weltmeisterschaften klimatechnisch, CO2-technisch eventuell was einsparen, ist, dass die ganzen Stadien alle so dicht beieinander sind, dass die Teams die Hotels nicht wechseln müssen. Was ja auch selbst hier in Deutschland damals der Fall war. Das heißt, weil...
Brasilien auch, ne? Da mussten die von einem Ecke in die andere fliegen und so. Da war
genau,
auch richtig Reisezeit.
Nicht? Und andauernd Flugstunden und also
ja, Kerosinausstoß.
Und die sind so dicht beieinander, diese Stadien, sodass sie im Mannschaftsbus vom Hotel zu jedem Stadion quasi hinkommen.
Ja, aber jetzt mal ernsthaft, Katar ist so groß wie Neukölln, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Also, ich meine...
Bin noch nicht durchgelaufen.
Aber jetzt mal so, als Fläche ist das nicht dolle, ne?
Ja, also auf das, wo sich das zivile Leben sozusagen beschränkt, ja. Drumherum ist dann halt ein bisschen sandiger alles.
Ja, also auf jeden Fall ist der finanzielle Schaden dort wahrscheinlich relativ gering. Ich glaube, Brasilien knabbert immer noch an seiner WM. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also die haben da immer noch im Kopf voll. Weil das kostet richtig Geld, diese ganzen Sachen einzusetzen. Deswegen bin ich auch mal kein Freund davon, wenn man so Olympische Spiele in irgendwelche Städte holen möchte. weil das meistens ein Zuschussgeschäft wird, was natürlich andere Nebeneffekte hat, aber vom Geldlichen, manchmal denke ich so, oh, Leute.
Ja, also klar, aber viele Sachen kann man auch nicht finanziell beziffern, denn weil die Tatsache, dass dann halt Sportstätten vorhanden sind danach, die dann auch genutzt werden können.
Werden aber dort nicht, kannst du sicher sein. Ich glaube nicht, also jedenfalls nicht für das, was du denkst.
In Katar diesmal nicht, aber ich meine, wenn ich jetzt auch dran denke, was für unsere Olympia-Bewerbung damals für Berlin auch so gedacht war, gebaut wurde, Velodrom und solches. Also so eine Sportstätten werden ja jetzt trotzdem auch weiterhin noch genutzt und sie helfen dem Sport ja auch durchaus. Ne?
Vielleicht werden die in Katar ja auch für was anderes genutzt. Man weiß es ja nicht. Also muss ja kein Fußballstadion sein, weißt du? Also man kann ja andere Sportarten da drin, ich will jetzt kein Beispiel nennen, was ich gerade im Kopf habe. Das ist wieder justiziabel und so. Aber kommen wir zum nächsten Thema und leiten jetzt mal über. Wo wir uns einig sein können, ist, Katar ist ein schwieriges Pflaster. Sowohl regierungstechnisch, sicherheitstechnisch, auch der ganze Sicherheitsapparat ist da ein bisschen kitzlig. Weißt du, was Besucher in Katar, ich habe dir, klar, du hast da meine Unterlagen gesehen, aber wenn du in Katar bist, darfst du ja einiges nicht.
Vieles glaube ich nicht, ne?
Du darfst ganz viel nicht,
genau. Also ich habe damit kein Problem, weil Alkohol wäre ja zum Beispiel kein Problem, ne? Wäre ein Problem, Alkohol aber ist für mich Problem. Kein Problem, weil Nein. Ich keinen Alkohol trinke.
Nein, Alkohol ist kein Problem. Das ist jetzt, es ist nicht erlaubt, das ist durch die muslimischen Regeln
also, bedingt. Wo wir beide zum Beispiel schon mal ein Problem hätten, glaube ich, obwohl wir beide nicht homosexuell sind, wenn wir beide zusammen in ein Hotel gehen würden und sagen würden, wir hätten gerne zusammen ein Doppelzimmer sozusagen und würden auf demselben Zimmer schlafen.
Das dürfen wir nicht.
Das dürften wir
also erstmal nicht. Also erstmal ist das dann Unterstützung der Homosexualität, auch wenn wir gar nicht homosexuell beide sind.
Ja.
Und es ist auch gesetzlich verboten und mit der Todesstrafe belegt. Das ist eine schwierige Sache.
Aber Nancy Faeser war doch jetzt rüber, unsere Innenministerin, ne? Im Vorfeld hatte ich dann schon gelesen, dass sie ein paar, Gender-Aktivisten oder da mitnehmen wollte, wo ich dann schon dachte, okay, wenn ich das Wort Aktivist momentan höre, dann klingt das alles nicht sehr diplomatisch und ob das die richtige Herangehensweise unbedingt wäre.
Und was wollte sie erreichen, dass die Kataris da kommen und der Prinz sagt, schwul ist cool, oder was war der Ansatz dahinter?
Dass er jetzt mit der Regenbogenfahne als Standarte auffährt oder?
Nicht mal das. Also die Spielführerbinde mit Regenbogen ist ja gestrichen. Wollen die nicht, machen wir auch nicht. So.
Ja.
Und da knickt die FIFA ein oder der DFB ein, was ich auch nicht so richtig gut finde, weil wir hier in diesem Land für jedes Recht von jedem einzelnen Grüppchen kämpfen und sich jeder da seinen Freiraum schafft. Aber sobald wir da rausgehen, machen wir plötzlich und sagen, ja, die Gesetze müssen beachtet werden. Hier kriegen wir es nicht hin. Verstehst du?
Ja.
Also
ja.
Ich finde es zweischneidig, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber ich wollte eigentlich auf andere Verbote hinaus.
Aber warte mal, erst waren halt große Töne da gekommen, was sie alles fordern und dann war sie dort in Katar, ist dann zurückgekommen oder hat dann da sich vor die Presse gestellt und hat dann festgestellt, also es gibt schon ein paar Gesetze, die sich geändert haben und man ist auf einem guten Weg. Dazu muss ich, glaube ich, nicht nach Katar reisen, um festzustellen, dass irgendwo Gesetze sich geändert haben. Also das musste sie sich erst da vor Ort erklären lassen oder verstehe ich nicht. Also
die haben ja, weil sie merkten, dass die Diskussionen anfangen, auch an dem Kafala-System rumgeschraubt mit Gesetzen. Sie haben den Mindestlohn ein bisschen erhöht, damit genau dieser Effekt entsteht, dass man sagen kann, ja, die tun ja was. Aber das dauert. Ist ja wie bei uns. So.
Und einige haben sie jetzt, glaube ich, schnell noch vor der WM außer Landes geschafft, ne? Einige Arbeiter.
Ja, da haben sie viel dran gedreht, damit auch das gute Bild erhalten bleibt. Aber ich wollte auf was anderes hinaus.
Macht doch aber jeder. Also jeder versucht sich doch so gut wie möglich zu verkaufen. Also das möchte ich jetzt gar nicht mal als falsch darstellen. Ne?
Also wir hätten keine Zwangsarbeiter. Dementsprechend bräuchten wir in Deutschland auch niemanden rausschaffen.
Nein, das nicht. Aber zu DDR-Zeiten, wenn es hieß, dass Erich Honecker durch dein Dorf fährt, hat mir mein Kollege auch erzählt, naja, da wurde der braune Rasen grün angesprüht. Ja. Damit es so aussieht, als wenn da alles in Ordnung ist. Ne? Also
das gibt es alles und das ist auch sicher, dass man vor dem Schärfemarkt knickt. Wir waren beide bei der Bundeswehr und du weißt, wenn die große Inspektion war, dann war alles schön.
Ja.
Das ist aber jetzt eine Sache, die halte ich wirklich für natürlich. Ich wollte mal auf was hinaus, was nicht erlaubt ist. Also angenommen, wir würden Katar besuchen, dann dürften wir Folgendes nicht. Also am besten würden wir unser Handy gleich im Hotel lassen.
Ja.
Weil wir dürften keine Regierungsgebäude, Krankenhäuser, Privatgebäude, Katarer, Zwangsarbeiter, Baustellen oder Katarerinnen filmen oder fotografieren. Ich finde, das ist eine offizielle Reihung übrigens. Ich finde die Reihenfolge interessant, dass die Katarerinnen nochmal zum Schluss kommen, obwohl die Katarer an erster Stelle kommen. Mhm. Also ich finde diese Reihenfolge sehr interessant. Wir dürften sie weder filmen noch fotografieren. So.
Was ja auch nicht ganz einfach ist, woran kenne ich einen Katarer sozusagen? Weil nur weil er so ein, wie nennt man das?
Ist das ein Kaftan? Ich weiß es gar nicht.
Ich möchte jetzt auch nichts Verkehrtes sagen, aber halt, ich meine, die Touristen, die sich dort dann aufhalten, die werden ja dann aus Spaß sich dann auch solche Sachen. Also,
dann darfst du alle nicht fotografieren und filmen.
Okay.
Also jedenfalls ist das nicht erlaubt und das finde ich schon sehr restriktiv und das sind wir auch nicht gewöhnt, weil wir, meine liebe Frau filmt alles, wenn wir im Urlaub sind, alles, da wird halt fotografiert, die filmt, Trailer, die würde da gleich im Knast landen.
Ja.
Und ich auch. Also es wird gar nicht es wird nicht lange dauern und das ist schon sehr restriktiv und da fragt man sich natürlich, jetzt mal Freunde bei aller Freundschaft, Regierungsgebäude, ja, darf man bei uns auch nicht filmen. So. Mhm. Aber die sind natürlich so weit abgezäunt, dass man sagen kann, drauf geschissen, was macht der da? Der hat einen halben Zaun drauf, plus ein bisschen Restgebäude. Was soll er da tun?
Ich weiß nicht, die Russen hat es in letzter Zeit interessiert.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist so, was ist der Mehrwert daraus? Oder aber bei Privatgebäuden, okay, kann man sagen, okay, der Schutz, bitte keine Leute. Also, theoretisch wäre das bei uns genauso, wenn jemand von deinem Haus vorne ein Foto macht und du bist einzeln explizit auch zu sehen, dann kannst du natürlich die Löschung verlangen, weil du sagst, hören Sie mal, mein Persönlichkeitsrecht. Ist aber, muss gewahrt bleiben. Da würde ich ja gar kein Problem mit haben, aber dass das so explizit ausgeschlossen wurde.
Unser Haus wurde zu Halloween wieder ein paar Mal fotografiert.
Ja, ist auch völlig okay, aber ich meine, so, da wird so explizit alles ausgeschlossen und das macht mir ein bisschen Sorgen und das hat immer so was von totalitärem System. Jetzt muss man dazu sagen, Katar ist auch keine Demokratie.
Nein, aber sagen wir mal so, wenn ich dorthin reise, muss ich halt wissen, auf was ich mich einlasse. Ne? Also es zwingt mich jetzt keiner, dorthin zu reisen.
Ja doch, aber die wollen ja, dann passt es wieder nicht zusammen, wir wollen hier große Begeisterung und ich meine, Tatsache ist eins, wenn man das alles mal ausklammert, das heißt, ich darf da 3,5 Fotos machen von den Plätzen, die mir die Kataris bereitstellen. Also ich habe Fotospots, die sagen, das dürft ihr. Und das übrigens auch, das ist gar nicht so unüblich, weil deswegen sind so viele Influencer in Dubai zum Beispiel oder in Katar, weil sie mit dem Deal dort leben, steuerfrei arbeiten zu können und sogar Geld kriegen manchmal vom Staat, wenn sie positiv darüber berichten. Keine negative Presse. Das ist der Deal.
So wie Herr Beckham?
Gutes Beispiel, gute Überleitung, genau. Weißt du, was Herr Beckham bekommt für dieses?
Ja, war ein paar hundert Millionen. Oder?
180 Millionen kriegt er selbst Millionen. Und dann sind noch ein paar Millionchen.
Also wofür 180 Millionen? Weißt du, also ich würde es meinetwegen verstehen, wenn sie sagen, hör mal zu, David, komm mal hier rüber, sag mal ein bisschen was Positives, wir laden dich mal ein, du kannst hier mal, die Etage gehört hier, dir hier in dem Hotel.
Was hat er als Fußballer verdient?
Ja,
also ich meine, dieses Engagement ist ja nicht in 4 Wochen beendet. Das ist ja, er ist ja Repräsentant für diese WM.
Aber 180 Millionen ist doch außerhalb von jeglichem Kosten-Nutzen-Verhältnis.
Reißt, wenn er die gesamten 4 Jahre begleitet, wäre dann 45 Millionen pro Jahr.
Ja, wofür? Also nee. Nein. Nee.
Ja, es gibt kein, und da siehst du doch, und da sind wir beim Geld, ne? Schade, ich wollte eigentlich nochmal Jingle, aber das ist egal. Da sind wir bei dem Geld, was da fließt. Also, dass eine WM oft mit Korruption zu tun hat, wir hatten auch vorhin das Thema, ich glaube, seit den 80er Jahren gibt es keine WM, die nicht mit korrupten Mitteln irgendwie in ein Land geholt wurde.
WM, da musst, Olympische Spiele oder da andere sportliche
wird immer bezahlt,
Großveranstaltungen. Ne? Ja.
Und ich habe auch vorhin gesagt, und ich möchte es gerne nochmal wiederholen, die WM Deutschland hat irgendwie 8 Millionen Schmiergelder gekostet. aus heutiger Sicht 8 Millionen, ganz ehrlich, man müsste dem Beckenbauer im Prinzip danken, dass er die WM so billig hierher geholt hat.
Ja.
8 Millionen, wir sind irgendwo im hunderte Millionen Bereich für Katar.
Ja.
Also im Grunde, die zahlen sich ganz schön einen ab, damit sie
ja, wie gesagt, 180 Millionen für Beckham.
Ja,
also,
das ist ja nur ein kleiner, das ist für einen Menschen.
Ja, und, also, und was macht er? Sie haben ihn da gezeigt, wie er dann auf dem Boot durch da irgendwo da rumfährt auf dem See oder auf dem Meer oder keine Ahnung.
Ich meine, es gibt einen, ich glaube aus Dubai, einen Scheich, der jedes Jahr 400 Millionen US-Dollar bei Petronas Mercedes lässt. Jedes Jahr für ein Formel-1-Team. Der zahlt 400 Millionen pro Jahr für ein Formel-1-Team.
Hm.
Ohne, dass er da zuckt. Also Geld ist für die ein Mittel zum Zweck, irgendetwas zu erreichen, und Herr Beckham ist das, um es zu erreichen. Aber ich gebe dir recht, dass ihm da nicht moralische Bedenken gekommen sind. Hm. Ich meine, bei 180 Millionen, ja, ist Moral verzichtbar. Aber ist jetzt aus, selbst aus meiner Sicht eine Menge Geld, weißt du?
Ja. Also, wie gesagt, ich es muss ja halt auch irgendwie wirtschaftlich begründbar sein. Also, weißt du, wenn dir jetzt einer sagen würde, hör mal zu, wenn du das und das machst, dann zahle ich dir etwas, weil ich erhoffe mir dadurch mehr Einnahmen oder sonst wie. Aber was erhoffen sich die Kataris für 180 Millionen von einem Herrn Beckham?
Das sind Zugangstüren. Da geht's um Zugang in gewisse Kreise. Ich weiß gar nicht, ob David Beckham nicht sogar, ich meine, er hat eine Funktion im englischen Fußballverband. Aber es geht im Grunde ist es eine Zutrittstür.
Wollen sich die Spice Girls damit in alle angeln oder Zugangs?
Das ist ja auch schon alte Frauen mittlerweile, also jetzt ist auch mal gut. Also da können die sich, das ist halt anders. Aber nein, ich glaube, es geht um Zugangstüren, es geht um Einfluss, es geht um auch, natürlich wollen die von diesem Positivbild David Beckham partizipieren.
Aber 180 Millionen, das ist doch...
Ja, aber auf der anderen Seite könnte man sich fragen, gut, jetzt haben wir schon festgestellt, dass Cristiano Ronaldo auch natürlich eine Menge Tore schießt und einen sportlichen Gegenwert liefert, aber das steht auch nicht im Verhältnis zu seinem Einkommen. Verstehst du? Also so viele Trikots kann kein Mensch verkaufen.
Ja, aber also jein, weil da ist so viel an Werbeeinnahmen und sowas für den Verein. Also es war im Sommer ja auch, Ronaldo war ja zum Beispiel bei allen möglichen Vereinen auch irgendwo im Gespräch. Und jetzt will er wieder irgendwo wegwechseln und eventuell nach Portugal oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hat irgendeiner mal geschrieben, dass jedes Mal, wenn Ronaldo den Verein gewechselt hat, egal welche Ablösesumme es war, innerhalb der ersten Stunden oder Tage durch Trikotverkäufe nur mit seinem Namen war diese Summe schon drin. Also wenn Bayern München sich jetzt überlegen würde, ey, dann lass uns doch den Spaß machen, wir holen uns den Ronaldo. Dann zahlen wir, also jetzt momentan wollen sie ihn ja auch noch sogar abschieben. Also er wäre quasi zum Schnäppchenpreis zu haben. Das ist ein alter Mann inzwischen auch langsam, aber trotzdem.
Aber liefert ja ab, ne?
Liefert trotzdem noch ab. Er ist
durchtrainiert. Also ich meine, wenn er da seine 30 Tore einklingt in der Saison, das ist schon
eine Hausnummer. Also, aber wie gesagt, wenn sich irgendein Verein jetzt überlegt, die wollen ihn holen. Der hat so viele Fans, die sich das neue Trikot von dem neuen Verein holen würden. Damit wäre das schon mal gegenfinanziert. Das hast du bei kaum einem anderen Spieler, wo du erstmal viel Geld investierst, weißt du?
Ja, genau, da fällt es mir mal schwer, das zu glauben, dass das sich wirklich so rechnet. Aber nehmen wir es mal so hin. Ja, von mir aus. Also.
Aber was für ein Gegenwert kann David Beckham?
Ja.
Ich meine, der ist ja selber auch millionenschwer. Er hat sich ja auch durch verschiedenste Geschäftsmodelle, nicht nur durch Profi, also angefangen als Profifußballer, dann halt durch seine Frau als Spice Girl und dann halt Modebranche und sonst was alles.
Ich glaube, sein größtes Ding war also so eine Einzelsumme. Sein größtes Ding war, glaube ich, der Sony-Deal. Ne? PlayStation Japan war, glaube ich, ja. Das hat ihm hunderte Millionen gebracht, weil er das Werbegesicht war für PlayStation in Japan.
Und ihm gehört ja, glaube ich, jetzt auch Los Angeles, der Soccer, Major League Soccer Club da. Also, ja.
Also vielleicht ist das, vielleicht sind diese Verbindungen, ich meine, er hat ja Verbindungen, wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, Japan, USA, also der ist schon in vielen Ländern ein Eingangstor, ne? Vielleicht ist es das, was dieses Geld wertig macht. Ich will auch gar nicht zu viel reinfabulieren, ich war über die Zahlen nur schockiert, genau wie du. Was da für ein Gegenwert herrscht, ist mir auch noch nicht ganz klar.
Aber meinst du, dass die
Kataris? Sag mal wirklich so.
Kataris, sich erhoffen, dass sie durch David Beckham bei FIFA 23 einen besseren Score haben werden?
Möglich, also warum nicht? Vielleicht wird das dann das neue Top-Team. Vielleicht haust du mit der Nationalmannschaft von Katar dann halt FC Barcelona aus dem Stadion. Ja. Man weiß es nicht. Ich glaube das auch nicht, aber wir wollen uns da gar nicht, ich glaube, das ist schwierig. Letztes Thema für heute. Die ganze Geschichte, ich meine, jetzt haben wir die falsche Jahreszeit dazu und ich habe auch nicht damit großartig gerechnet. Diverse Städte haben sich geweigert oder haben die Pläne für ein Public Viewing aufgegeben. In Deutschland gibt es so ein paar Städte, die haben das kategorisch ausgeschlossen. Ich glaube, Berlin macht es auch nicht.
Ja, jetzt im Winter ist es natürlich etwas unpopulärer als im Sommer. Ne?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, du meinst, das liegt an der Jahreszeit. Ich glaube natürlich, technisch wäre es natürlich möglich. Und man könnte natürlich mit entsprechenden Glühweinständen und Tralala, man könnte natürlich ein bisschen dagegen arbeiten. Aber meinst du, es liegt nur im Wetter?
Nein, nicht nur. Also es gibt natürlich auch bestimmte Ideologien, die dann dahinter stehen, weil sie es nicht gutheißen, sozusagen die WM. Corona hat natürlich auch immer noch so einen kleinen...
Was ja nicht unbegründet ist. Wir wissen, wie sich das im Herbst und Winter meistens verhält, ne?
Ja.
Also ist nicht ganz unbegründet. Aber die Städte, die es ausgeschlossen haben, haben es natürlich auf die politische Lage gezogen und haben natürlich gesagt, ja, wir mögen nicht die Gleichberechtigungsgedanken oder die fehlenden sozusagen in Katar, wir mögen das nicht mit den Zwangsarbeitern und. Aber wenn ich darüber nachdenke, also es fällt mir auch schwer, mir so ein Public Viewing im Winter vorzustellen.
Also ja, ich möchte nicht. Aber es gibt genügend Verrückte. Also,
aber die Leute stellen sich auf Weihnachtsmärkte, verstehst du? Es ist scheißegal.
Ja,
am Ende des Tages.
Wenn du dir die Fußball-Bundesliga anguckst, dann siehst du da auch im tiefsten Winter und wenn wir dann auch wirklich Schnee und Eiszeit hier mal haben, dann siehst du da auch im Fanblock die Leute mit nacktem Oberkörper stehen und genügend Alkohol, Intus und brüllen trotzdem nach vorne. Also das wäre jetzt nicht so ein Grund. Da würden trotzdem viele kommen. Allerdings, wage ich auch zu bezweifeln, gibt es wenig Veranstalter, die sich das Risiko alles aufbürden wollen. Also kalt, eventuell kommen weniger, dann Corona und Kritiker und Sicherheitsauflagen. Also das ist natürlich, sind alles so Punkte, die auch Veranstalter davor abschrecken.
Denke ich auch. Also es ist auch, glaube ich, kein, wenn man so durch die Bank weg, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, ich werde es mir ansehen, Fußball, tralala und, aber es klingt alles sehr nach einer Heimaufgabe und die Leute werden sich vor ihrem Fernseher diese WM angucken. Es klingt nicht nach einem großen Event. Also eine große Begeisterung, so wie jetzt, sag ich mal, natürlich war für uns 2006 die große Begeisterung, dass wir die WM im eigenen Land hatten und. Aber so eine große Vorbegeisterung, die entsteht bei dieser WM noch nicht so, finde ich.
Nee. Also dafür, dass wir jetzt kurz davor sind, also die einzigen Schlagzeilen, die wir jetzt hatten, waren, dass die 50 Spieler, die Hansi Flick sich so ausgeguckt hat, mal genannt wurden. Und dass jetzt Timo Werner als Stürmer verletzt ausfällt, auf jeden Fall. Ja, mal sehen, ob es Marco Reus diesmal schafft. Der ist ja immer so ein Pechvogel, ist, dass er sämtliche Nationalmannschaftshöhepunkte eigentlich verpasst. Ne? Also, aber ansonsten ja, ist das Einzige, was wir momentan haben, die kritische Betrachtungsweise, die auch in Talkshows oder so jetzt natürlich hervorkommt und wo es dann immer heißt, ja, gucken Sie das oder auch die Kneipen, ob sie die Bilder davon zeigen werden. Und ja.
Und das ist wieder was so die Mediensache, die wir davor hatten in der Sendung, ein bisschen aufnimmt. Es geht wieder um dieses, machst du es richtig oder falsch? Bist du gut oder schlecht? Zeigst du es oder zeigst du nicht? Ich finde, dieses Ding, guckst du die WM oder nicht, wird zum neuen geimpft, ungeimpft.
Ja, aber ich werde mir die Sachen trotzdem angucken, weil ich den Sport mag.
Und du wirst doch nicht verhindern, was da passiert, wenn du es nicht guckst.
Genau.
Also, ich sag doch, mir hängt es nicht am Fußball, weißt du? Also mein Grund ist nicht, es nicht zu sehen als Protestform, sondern einfach, weil mir meine Fußballbegeisterung schlichtweg nicht ausreicht. Weißt du? Also es ist eine fehlende Begeisterung dafür. Aber ich gucke mir auch, guck mal, ich gucke mir auch den Grand Prix von Abu Dhabi an, wenn ich ihn gucken kann.
Ja.
Habe ich auch kein Problem mit. Weißt du, was ich meine? Ja, wenn die richtige Sportart ist, gucke ich es ja auch.
Oder als es in Aserbaidschan die Olympischen Spiele, Winterspiele da in Russland, ne?
Ja.
Also habe ich trotzdem alles geguckt und ich freue mich auch für die Sportler und ich kann es auch total nachvollziehen. Genauso wie damals der Olympia-Boykott, sei es für die amerikanischen Sportler mit Moskau oder die russischen Sportler mit Los Angeles. Die Leute, die darauf hinarbeiten, sie wollen in ihrem Sport was zeigen. Also wir meckern über viele Fußballer, weil sie alle Millionäre sind und viel Geld dafür. Aber sie halten auch die Knochen hin. Ja. Und trotzdem haben sie auch den sportlichen Willen, da dabei zu sein. Also sie leisten auch dann was irgendwie auf dem Platz. Also das will ich denen auch gar nicht abstreiten. Und für die ist es natürlich ein Ziel, sie wollen bei einer Weltmeisterschaft dabei sein. Sind ehrgeizige Menschen. Und da finde ich es dann schade, wenn es dann denen gesagt wird, aus ideologischer Sicht boykottieren wir das jetzt doch.
Ja, das hatte ja zum Glück auch keiner vor. Aber als Schlusswort jetzt so, wie gesagt, da ich ja quasi nicht Teilnehmer an dieser WM bin, würde ich ja dir gerne das Schlusswort überlassen. Also wir wissen jetzt, du guckst es.
Ich gucke gerade hier auch nebenbei, weil mich das auch mal interessiert hat. Ich habe mal noch über Katar, über die Fußballmannschaft geguckt. Also sie sind in der FIFA-Rangliste sogar auf Platz 50. Also da durften also einige noch dahinter stehen. Also sie haben eine Bilanz von 596 Spielen und davon sind 246 Siege. Wahrscheinlich haben sie nur also gegen andere kleinen Staaten gespielt, aber also 246 Siege gegenüber 196 Niederlagen und 154 Unentschieden. Also eine positive Bilanz sogar.
Siehst du. Also hast du noch was Positives rauszugeben? Ich werde dich natürlich jetzt hier nicht rauslassen, weil wir sind ja die Sendung vor der WM. Und du darfst jetzt natürlich exklusiv einen Tipp abgeben, wer du glaubst, wird Weltmeister.
Oh. Schwer, aber also für mich gehört Deutschland immer zu den Favoriten. Wir sind eine Turniermannschaft. Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Katar wird nicht Weltmeister.
Katar wird nicht Weltmeister. Ja. Da bin ich auch ziemlich sicher. Aber dann machen wir es einfach. Deutschland wird Weltmeister. Das Runde muss ins Eckige. Wir sind eine Turniermannschaft. Genau. Spiel hat 90 Minuten. Der Ball ist rund.
Packmas, geht's raus und spult's Fußball.
Genau. So halten wir das. Und das war die heutige Sendung vor der WM. Und wir werden noch eine Sendung nach der WM machen. Und werden die lustige Nachbetrachtung machen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns da alle wieder. Und ja. Danke, Marc. Und das war die Sendung. Und wir sind raus.